Per Naturam. Die Natur weiß den Weg. Herzlich willkommen zu unserem neuesten Podcast. Heute geht es um Artenvielfalt und Synergien in der Permakultur. Mein Name ist Martina Kamp, ich bin Tierheilpraktikerin und heute ist der Tobi bei mir. Stellst du dich einmal selbst vor?
Genau, ich bin der Tobias Klein, die meisten nennen mich Tobi. Ich bin seit 2019 hier, also ziemlich genau vor 6 Jahren, habe ich hier in der Firma angefangen.
Bei Per Naturam.
Bei Per Naturam und habe die Gödenroder Gärten aufgebaut.
Die Gödenroder Gärten sind was?
Das ist unser Seminargarten, in dem wir Workshops, Führungen, Seminare abhalten und unser Wissen, was die Per Naturam über 40 Jahre angesammelt hat, über die Pflanze mitteilen möchten.
Wir haben ja die Gödenroder Gärten stehen ja immer offen, die stehen ja allen kostenfrei zur Verfügung.
Richtig, ja.
Und ich nutze es ja auch schon mal in der Mittagspause, weil so das Herzstück ist ja so ein bisschen diese 16 Hochbeete, wo die Pflanzen ja auch geordnet sind nach den Themen, die wir hier auch in unserer Mischung verarbeiten. Also Haut und Fell oder gut, Giftpflanzen verarbeiten wir jetzt nicht.
Na, ja, aber auch die haben eine wichtige Funktion, denn viele wissen gar nicht, was giftig ist. Und wir wollen sie sensibilisieren, dass sie wissen, das darf ich nicht sammeln, das darf ich meinen Tieren nicht geben oder das darf ich nicht selbst konsumieren.
Wir haben aber noch mehr. Also wir haben ja auch einen großen Permakulturbereich. Und wir haben die Hildegard-Rabatten, den Paracelsus-Hang.
Ja, richtig.
Also für alle, die in der Nähe sind oder mal hier Urlaub machen im Hunsrück, es lohnt sich immer vorbeizukommen. Und es gibt auch Führungen. Machst du eigentlich auch Führungen?
Ich mache auch Führungen, ja.
Ja?
Wir bieten Führungen an, das könnt ihr... auf der Homepage haben wir verschiedene Themen. Wir bieten auch individuelle Führungen an und vielleicht auch das, was gerade aktuell ist, was gerade blüht. Darüber können wir auch immer spontan irgendeine Führung geben.
Ja, dann, also es lohnt sich. Nicht nur Podcast, sondern auch mal vorbeikommen. Aber heute geht es ja um Artenvielfalt und Synergien. Was haben die Gödenroder Gärten damit zu tun? Wofür stehen die da?
Genau, also ich habe mir, bevor mir das Podcast, wo du gesagt hast, dass wir einen Podcast machen, habe ich mir Gedanken gemacht, Synergien im Garten, was könnte das sein? Und dann habe ich auch nochmal die Definition mir angeschaut und Synergie bedeutet ein Zusammenwirken von verschiedenen Kräften oder verschiedenen Faktoren, die eine Gesamtleistung erhöhen oder für mich jetzt eine positive Wirkung haben.
Mehr als die Summe der Einzelnen.
Genau, also um es kurz zu fassen, zusammen ist man stärker als alleine.
Ja, auch bei Pflanzen.
Auch bei Pflanzen, genau. Und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, weil als ich hier angefangen habe und den Garten aufzubauen, ich bin hier hingekommen, das war im Januar, um das mal ein bisschen bildhaft zu beschreiben und vielleicht auch ein bisschen das Gefühl rüberzubringen im Podcast. Also es war Januar, ich habe aus dem Fenster erstmal auf die Fläche geguckt, die Fläche ist 1,6 Hektar groß, das sind 16.000 Quadratmeter. Es ist eine eintönige Agrarfläche gewesen, monotone Kultur, es war einfach eine Wiese, eine Fettwiese und das mitten im Gewerbegebiet. Also links war die PV-Anlage, also Photovoltaikanlage, dann war angrenzend eine Wohnbebauung und verschiedene Gewerbebetriebe und dann mittendrin diese in Zukunft diese Oase. Und wir hatten sehr wenig Vögel, also es waren, wenn man sich das so jetzt im Nachhinein beobachtet, es war sehr wenig an Pflanzenarten da und an Tieren da. So, und wir haben erstmal Synergien abgeschafft, indem wir den Garten so, wir hatten ein Bauunternehmer, der hatte erstmal Mutterboden und Lehmboden getrennt und separat aufgeschichtet. Und das ist ja im Prinzip das Gegenteil von Synergien, ja. Und wie schafft man die denn jetzt überhaupt? Ja, mit einem guten Plan. Wir hatten uns dann überlegt, wo soll welche Beete hin? Wir haben gesagt, die 16 Hochbeete kommen dahin, diese Hildegard-Rabatten, das Paracelsus-Beet, den Permakultur-Nutzgarten und dann noch viele andere kleine Beete. Also der Garten ist gewachsen über die Jahre. Und eins der ersten Beete war auch das Permakulturbeet. Und in der Permakultur sagt man, dass man Dauerkulturen anlegen will. Also man möchte nicht, dass man jedes Jahr immer wieder was aberntet, sondern man möchte, dass man eine Dauerkultur hat und jedes Jahr wieder von derselben Pflanze was ernten kann. Und da gibt es auch gewisse Partner, die sich positiv beeinflussen können. Zum Beispiel bei einer Mischkultur im Garten.
Für alle, die jetzt gar nicht so wirklich wissen, was Permakultur ist, kannst du es einmal ganz, ganz kurz erklären?
Ja, also die Permakultur ist, für mich ist sie ein Werkzeug. Es gibt drei ethische Prinzipien. Das ist, schütze die Erde, schütze den Menschen und reduziere Konsum und teile fair. Und dann gibt es noch diese 12 Prinzipien, wie jetzt, dass man beobachte und interagiere, produziere keinen Müll. Das sind so zwei typische Prinzipien. Und das sind für mich Werkzeuge, wie ich etwas gestalte. Also ich kann damit nachhaltig einen Garten gestalten.
Kann so. Jeder für sich zu Hause in seinem Garten auch umsetzen. Man muss dafür jetzt keine Riesenfläche haben. Das ist davon komplett unabhängig, ne?
Genau, man kann es im Garten machen oder auch für sich zu Hause oder im Unternehmen. Einfach als, wenn ich zu Hause im Haushalt keinen Müll produziere, bin ich ja auch nachhaltig. Das kann ich genauso zu Hause oder im Unternehmen machen. Also es ist nicht speziell nur für Garten gedacht.
Naja.
Ja.
So, und hier ist das Prinzip also umgesetzt worden. Das heißt, Mutter, Boden und Leben kamen wieder zusammen.
Genau, die haben wir wieder zusammengeführt. Klar, also die Erde wird erstmal darunter leiden, wie ist sie gewachsen im Boden. Und wenn ich das wieder aufbreche, muss ich wieder sie gut herstellen. Das haben wir auch hier in den Gödenroder Gärten im Permakulturbeet gemacht. Und zwar das Erste, was ich in dem angepflanzt habe, war eine Gründüngung. Es war eine artenreiche Gründüngung und die hat mehrere Funktionen. Zum einen habe ich durch diese Vielfalt an Pflanzen, weil jede Pflanze hat ein eigenes Mikrobiom. Und dieses Mikrobiom gebe ich in den Boden wieder ab. Und dadurch kann der Humus aufbauen. Und beziehungsweise durch die unterschiedlichen sekundären Pflanzenstoffen habe ich auch unterschiedliche Nährstoffe im Boden. Weil wenn ich nur eine einseitige Nährstoffe habe, kann auch nur begrenzt Wachstum stattfinden.
Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Also so eine Blumenwiese für Bienen, ne? Das kenne ich. Ist das sowas wie so eine Wiese für den Boden? Kann man sowas kaufen oder muss man sich das selbst zusammenstellen?
Also es gibt Leute, die stellen sich das selbst zusammen. Es gibt aber Hersteller, da bieten die auch solche Mischungen an.
Und muss man dann angeben, wo man wohnt, in welchem Gebiet? Oder ist das dann überall
gleich? Es gibt Regio-Saatgut, die speziell auf Regionen zugestimmt sind. Zum Beispiel gibt es einen Unterschied bei kalkhaltigen Böden, gibt es extra so eine kalkhaltige Mischung, weil die Pflanzen dort wachsen, wo sie halt diesen Kalk brauchen. Aber grundsätzlich, umso größer die Vielfalt ist, umso besser hat es eine positive Wirkung auf den Boden.
Das heißt, das erspart mir quasi so eine künstliche Düngung dann, oder?
Ja.
Also wenn ich jetzt zu Hause jetzt aus einer Wiese ein Beet machen möchte, wäre das eine Maßnahme zu sagen, ich mache erstmal im Frühjahr so eine Gründüngung und dann kann ich erst im nächsten Jahr was anpflanzen? Oder kann ich sagen, ich mache die nach 2-3 Monaten, mache ich die schon unter und kann dann trotzdem im Spätfrühjahr schon oder im Juni oder so?
Also ich würde jedem, der neu baut, raten und will sich einen Garten anlegen, dass er erstmal den Boden erstmal ein Jahr überhaupt mal ruhen lässt. Mal gucken auch, welche Beikräuter da hochkommen. Und dann, wenn ich wirklich einen Gemüsegarten oder einen Garten anlegen will, eine Gründüngung einzusäen.
Okay, ich kann ja auch sagen, das sind übrigens im Hintergrund meine Hunde, die man da gerade gehört hat. Ich kann ja auch sagen, ich mache mir schon mal meine Sitzecke und meinen Grill, ja, und das Gemüsebeet schiebe ich dann auf nächstes Jahr. Man hat ja bei einem Neubau eh genug zu tun, ne? Da muss ja nicht der Garten schon im ersten Jahr perfekt sein. Und da ist also ein bisschen Geduld zu haben wichtiger, als da irgendwie dann mit einer künstlichen Düngung zu versuchen, den Boden irgendwie.
Also der Unterschied zwischen einer Gründüngung und künstlichen Dünger ist halt der, dass die Gründüngung eine Art Lebendverbauung ist im Boden. Und bei dem mineralischen Dünger gebe ich halt den Dünger direkt auf die Pflanze. Also die Pflanze hat auch nicht mehr wirklich irgendwas zu tun, sondern nimmt einfach den Nährstoff auf, weil der wasserlöslich ist. Und die Pflanze hat dann in dem Sinne keine Funktion mehr auf dem Boden. Also das ist genau das Gegenteil von Synergie. Das, was wir schaffen, ist, wieder eine Artenvielfalt in den Boden zu bekommen und auch eine Pflanzenart in den oberen Pflanzenteil.
Welche Pflanzen verstehen sich und was ist mit Fruchtfolgen? Fruchtfolgen, ist das richtige Wort?
Ja. Also zum Beispiel, wir haben in dem Permakulturbeet auch verschiedene Anbauverfahren mal ausprobiert. Und in den ersten Jahren habe ich so eine Fruchtfolge mit fünf verschiedenen Familien gemacht. Und also Gemüsefamilien. Mhm. Das heißt, ich habe in einem Beet eine Familie drin gehabt, zum Beispiel Kohlgewächs oder in den anderen Kürbisgewächs. Und die habe ich dann alle Jahre wieder rotiert, sodass keine Pflanzenfamilie auf einem Beet hintereinander ist. Also die sind in der Reihenfolge mindestens 6 Jahre auseinander, weil in dem sechsten Beet kommt eine Gründüngung rein. Dann habe ich wieder eine Vielfalt, die ich in den Boden reinbringe. Und der Kohl geht wieder auf eine andere Fläche und kann da wieder wachsen. Also der Kohl hat ja eine bestimmte Nährstoffe, die er benötigt, die er aus dem Boden zieht, gibt auch wieder Bakterien in den Boden. Aber wenn ich das jedes Jahr immer wieder mache, dann verbraucht er den Boden als Medium halt aus, also er laugt den aus. Und deswegen muss ich ihn immer wieder verschieben. Und wenn man das immer machen würde, würde er krank werden, würde er anfällig sein für Krankheiten, Pilze, Kohl, Fliege und so weiter.
Also das heißt, wenn ich zu Hause einen Garten habe, dann ist das gar nicht gut, wenn ich sage, rechts vorne ist mein Kohlbeet und zwar immer.
Ja.
Sondern da ist es besser zu sagen, das ist mein Wechselbeet und dann muss das in so einem Kreis, genau, oder wie auch immer.
Und wir haben
ein System, was man sich vorher gut überlegen muss.
Wir haben aktuell eine Reihenmischkultur, angelehnt an Gertrud Frank, die sich damit beschäftigt hat. Und da wechseln wir. Jedes Jahr gibt es eine Kleereihe, das ist unser Weg, dann eine Kulturreihe und dann gibt es auch ABC-Reihen und in diesen Reihen, das ist recht kompliziert, aber so ist keine Pflanze immer an denselben Ort jedes Jahr.
Bücher dann drüber.
Gibt es auch Bücher drüber, ja.
Was wäre denn eine gute Reihenfolge? Also wo kann der Kohl hin und was kann dahin, wo der Kohl stand?
Also eine Synergie bei Gemüsepflanzen ist zum Beispiel, zum Kohl setzen wir Staudensellerie, also Knollensellerie.
So. Zwischen den Kohl.
Genau, und der hemmt dann diese Kohlfliege durch seine Wurzelexudate, durch seinen Geruch, den er absondert. Das mögen die Kohlfliegen nicht. Und du kriegst einen gesunden Kohl.
Ich bin eine Kohlfliege. Also Sellerie wäre jetzt auch nicht meins. Gibt es eine Alternative?
Nee, ich wüsste jetzt keine.
Ach, schade. Gibt es denn andere Pflanzenpärchen, mit denen ich vielleicht persönlich mehr anfangen kann?
Also bei der Erdbeere setzt man Knoblauch noch dazu.
Gut, finde ich beides.
Durch diese Schafstoffe und durch den Schwefelgehalt im Knoblauch hemmt er auch Pilze oder den Mehltau.
Muss ich dann eine Erdbeerpflanze, eine Knoblauchpflanze oder reicht eine Knoblauchpflanze für so einen Kreis von Erdbeerpflanzen drumherum?
Nee, die sollten schon relativ dicht beieinander in der Reihe gesetzt werden.
Also am besten abwechseln.
Ja.
Was ist mit Kartoffeln? Die sind ja auch ein bisschen empfindlich manchmal, ne? So gegen bestimmte Parasiten, oder?
Da ist dasselbe. Die Kartoffeln sollten niemals hintereinander mehrere Jahre an derselben Fläche gepflanzt werden. Wir setzen die Kartoffeln in Dämme und darüber packen wir jede Menge Mulchmaterial drauf. Und zum einen schützt das Mulch vor Austrocknung, vor Erosion, also wenn der Boden durch Wind abgetragen wird. Der verkrustet weniger und er hält die Feuchtigkeit im Boden. Das ist ja eigentlich auch eine Art Synergie. Ist zwar jetzt eine mechanische und eine pflanzliche Synergie, aber es hilft auf jeden Fall, dass die Kartoffeln besser wachsen.
Ich erinnere mich noch an das Schafsfell.
Mhm.
Ne, das hattet ihr auch einen Winter, glaube ich, ne? So um den Boden zu schützen.
Ja, genau. Also Schafsfell hat auch natürlich sehr viele Nährstoffe, also Stickstoff. Wenn das verrottet ist, verrottet sehr langsam, das ist aber gar nicht schlimm. Es deckt den Boden ab, es hält auch die Feuchtigkeit und gibt auch wieder Feuchtigkeit ab.
Das heißt, alle Beete sollte ich im Winter schützen, den Boden, oder?
Ja.
Wenn ich jetzt kein Schaf zur Verfügung habe, was mache ich dann auf den Boden?
Also es gibt jede Menge Mulchmaterial. Das kann, zum Beispiel haben wir hier in den Gönnoder Gärten auch Lavamulch. Das ist eine Schicht von, ich sag mal, 5 bis 7 Zentimeter, den wir auf die Oberfläche geben. Ich kann zum einen gut drauf gehen. Ich kann die Beikräuter gut raustupfen. Das Lava ist sehr grobkörnig. Das speichert auch Wasser, gibt ab. Und wenn es verwittert, gibt es auch Mineralien ab.
Und dann muss ich das im Frühjahr alles wieder weghaken, damit ich dann was anpflanze.
Also es kommt jetzt darauf an, ich würde es jetzt nicht im Gemüsebeet einbauen, aber jetzt so bei dem Ziergarten, bei Stauden, wo die Pflanzen regelmäßig, also dauerhaft auf der Fläche bleiben, da kann ich es halt ganz gut einsetzen.
Und wenn ich jetzt mein Erdbeerbeet abdecken will oder mein Tomatenfeld, dann nehme ich Stroh?
Da würde ich am besten Stroh nehmen, wenn die Erdbeeren auf dem blanken Boden sind und wachsen und der Regen tropft runter auf die Erde und dann werden die immer dreckig. Man kann es mit Stroh kann man es besser ernten und es gibt einen Schutz einfach für die Erdbeeren.
Ich lasse die Erdbeeren einfach durch das Stroh durchwachsen. Ich tue das im Herbst drauf und dann also die, darf das liegen bleiben, oder?
Du pflanzt ja die Erdbeere und rundherum machst du das Mulch und die Erdbeere wächst ja auch weiter. Also die hat ja diese Ausläufer.
Wenn ich jetzt im Winter, ja? Ich habe meine Erdbeeren abgeerntet und sage, ich muss jetzt diesen Boden über den Winter schützen, weil der
also dann kannst du es liegen lassen. Ja.
Und dann wachsen die Erdbeeren im nächsten Jahr durch das Stroh durch? Oder muss ich das ein bisschen zur Seite machen, damit die genug Licht bekommen?
Also ich würde das Stroh auf jeden Fall drauf lassen. Die Erdbeeren wachsen ja so weiter. Wenn die diese Ausläufer haben, dann musst du ein bisschen das Stroh wegmachen und die dann in den Boden setzen, weil sonst haben sie keinen, die Wurzeln haben dann keinen Bodenanschluss, wenn die einfach nur oben drauf liegen würden.
Okay.
Wenn man einen Garten anlegt und im Prinzip mit dieser Vielfalt von unterschiedlichen Pflanzen kriege ich ein stabiles Ökosystem und die Synergien sind in der Natur eigentlich dann von Natur aus gegeben. Also zum Beispiel diese Hecken und Sträucher mache ich um meinen Gemüsegarten. Die geben Schutz vor Wind. Vielleicht auch vor Wild. Dann habe ich zum Beispiel Totholz, ist auch sehr, sehr wichtig im Garten. Das sind Abfälle, Baumabfälle, Äste, die abbrechen, die stapel ich einfach zum Haufen. Und in diesem Haufen von Holz, von Totholz, gibt es ja ein eigenes Ökosystem, die auch eine positive Wirkung auf den Garten haben, weil wenn ich jetzt Blattläuse habe, wir hatten jetzt in dem Weidetunnel, der bei uns ist, das ist ein lebender Weidetunnel, den wir aus Stecklingen gesteckt haben, da hatten wir im letzten Jahr eine Invasion von Hornissen, von Wildbienen, von Honigbienen, von Wespen. Die waren alle nebeneinander, haben die an den Weidentunnel, an den Blättern, haben die geschwirrt. Und ich sagte, was machen die denn da? Und die haben sich nicht selbst angegriffen, sondern dann habe ich mal genau geguckt und an den Stämmen von den Weiden waren Blattläuse. Und die haben sich von diesen Säften ernährt.
Ach, ich dachte, das machen Ameisen.
Auch.
Die Gelbgestreiften machen das also auch alle.
Aber das war Wahnsinn. Wir mussten tatsächlich den Tunnel absperren, weil das wenn da Kinder durchlaufen und dann wollten wir nicht, dass die sich da irgendwie stechen oder so. Aber die waren wirklich, alle Tiere waren da sehr, wir sind da durchgegangen, die haben nichts gemacht, außer da gegessen.
Das heißt, wenn man so ein System, größeres Ökosystem, nenne ich es mal, jetzt über Jahre hat, dann reguliert sich das auch gegenseitig mit solchen Aktionen.
Genau. Ja, und das ist ja auch das die Prinzipien der Permakultur, dass man ein System schafft, was stabil bleibt, auch bei Einwirkungen von außen. Also es kann viel, viel besser puffern. Und das beschreibt das eigentlich ganz gut, Synergien, dass man gemeinsam stärker ist als alleine. Ja?
Was sind noch so Lieblingstipps? Hast du noch was, was es so an Pflanzen gibt, die nicht fehlen sollten, weil sie sehr gut für andere sind?
Unsere Erfahrung, die wir hier aus den Gödenruder Gärten gemacht haben, das ist zum einen Knoblauch bei den Erdbeeren. Mhm. Dann den Knollensellerie bei dem Kohl. Dann die Zwiebeln bei den Möhren, wegen der Möhrenfliege.
Und auch immer möglichst so abwechselnd. Ja. Ja?
Also eine Mischkultur, immer abwechselnd und zusammen. Und die Ringelblume unterdrückt die Nematoden im Boden. Nematoden sind Fadenwürmer, die die Wurzeln von den Kulturpflanzen anfressen. Und die Ringelblumen sondern einen Stoff im Boden aus durch die Wurzeln, was die Nematoden nicht mögen. Ich komme ja noch ein bisschen aus der Landwirtschaft und da ist es so, dass man, wenn man Hafer anbaut, der Hafer im Boden den Phosphor wieder frei macht. Das heißt, wenn ich in der Vorkultur Hafer anbaue und in der Hauptkultur dann irgendein Getreide, was Phosphor braucht, ist das dann verfügbar, weil oft ist Phosphor einfach nur im Boden fixiert und kommt nicht frei. Und das kriege ich damit hin.
Ach gut. Das heißt, für den nächsten, für das kommende Gemüsejahr, also am besten schon vordüngen mit einer
artenreiche Gründüngung, ja.
Artenreiche Gründüngung. Dann die Kulturen immer abwechseln. Ja. Und Mischkulturen mit Pflanzen machen, die ätherische Öle haben, um eventuell irgendwelche Schädlinge abzuhalten.
Richtig.
Und für den Winter gut abdecken.
Ja, perfekt.
Na dann kann's losgehen ins Gartenjahr. Wir wünschen euch viel Spaß dabei.
Per Naturam. Die Natur weiß den Weg.